Nun, liebe Geschwister und Freunde, geht es heute um Texte aus dem Johannesevangelium. Und Sie wissen sicher, dass das Johannesevangelium ein besonderes Evangelium ist. Die ersten drei haben starke Ähnlichkeit miteinander: Matthäus, Markus, Lukas. Deshalb nennt man sie auch die Synoptiker. Synopsis heißt eine gemeinsame Schau. Und da läuft ja sehr vieles parallel bei Matthäus, Markus, Lukas, bei Johannes weniger. Johannes hat viel sogenanntes Sondergut, Texte, die nur bei Johannes stehen, viele wertvolle Reden Jesu, die Ich-Bin-Worte Jesu. Und nun mache ich es heute früh mal ausnahmsweise so, dass wir auf zwei Kapitel eingehen aus dem Johannesevangelium. Das gibt dann eine abgerundete Schau. Begegnungen Jesu. In Johannes 4 begegnet Jesu einer halbheidnischen Frau, Samariterin. Die Samariter haben die Mosebücher anerkannt, aber im Übrigen haben sie sich von der jüdischen Religion unterschieden, indem sie den Tempel in Jerusalem nicht anerkannten, sondern meinten, auf dem Berge Gerizim müsse man anbeten. Eine halbheidnische Frau, nicht ganz heidnisch, sie kannte schon einiges aus der Schrift. Und in Johannes 11 haben wir eine Begegnung Jesu mit drei Geschwistern, die er liebte. Nämlich der Lazarus, den er dann aus den Toten auferweckte, und seine beiden Schwestern Maria und Martha. Der Herr Jesus liebte diese Geschwister, und die griechische Sprache hat mehrere Ausdrücke für Liebe. Wir Deutschen werfen alles in einen Topf. Was versteht man heutzutage alles unter Liebe? Die Griechen unterscheiden da fein sorgfältig zwischen Eros, Philia, Agape. Philia und Agape, das kommt auch vor in Johannes 11. Philia mehr eine menschlich-freundschaftliche Zuneigung und Agape bezeichnet in der Regel die Liebe Gottes. Agape und das Zeitwort Agapao kommen jeweils über 100 Mal im Neuen Testament vor. Philia und Phileo etwas weniger. Der Herr Jesus fühlte sich diesem Geschwisterpaar sowohl menschlich-freundschaftlich verbunden, deshalb hat er Tränen vergossen am Grab des Lazarus, aber auch göttlich-geistlich. Agapao, Vers 5, Phileo, Vers 3 und 36 in Johannes 11. Und die beiden Schwestern, die kennen wir ja aus Lukas 10. Wer die Bibel schon länger liest und gut kennt, der kennt auch den Schluss von Johannes 10. Danach hat man auch ein Kirchenlied gedichtet. Eins ist Not, ach Herr, dies eine. Eins ist Not, Maria und Martha. Ich kann mir dieses Geschwisterpaar gut vorstellen, dieses Schwesternpaar. Sehr verschieden im Temperament. Ich lese das mal vor. Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Martha hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also ein Brüderpaar oder ein Schwesternpaar, die haben manchmal sehr verschiedenes Temperament. Diese Verschiedenheit ist ja auch Gott gegeben und Gott gewollt. Wie langweilig, wenn wir alle genauso wären in der Art und im Temperament. Da gibt es die, die immer voranstürmen, die Aktiven, manchmal zu schnell, zu voreilig, zu vorwitzig, und andere, die sind eben langsam und lassen die Dinge in Ruhe an sich herankommen. Und da ist also die Martha sehr beschäftigt. Jesus war nicht allein gekommen, da waren noch mehrere Leute und da muss ja was aufgetischt werden, da muss was da sein. Spätzle, Salat oder was weiß ich, was es da nun gab in damaliger Zeit, etwas anderes. Und die Martha, die hilft überhaupt Die Maria hilft überhaupt nicht. Und darüber ärgert sich die fleißige Martha. Und immer wieder rennt sie hin und her. Wir können uns das plastisch so vorstellen. Und die andere, die sitzt nur und hört. Sonst macht sie überhaupt nichts. Und da fängt es an zu kochen in der Martha, in der vielbeschäftigten Aktiven. Da muss doch noch so viel jetzt vorbereitet werden für die Leute. Die wollen doch essen und. Endlich platzt es aus ihr heraus und sie wendet sich an den Herrn Jesus: Herr, sag ihr doch, dass sie mir hilft. Und der Herr Jesus, wem gibt er Recht? Der Maria, die sich still zu Füßen niedergelassen hat. Erst hören, dann dienen. Erst hören, dann beten. Das ist ein wichtiger Grundsatz auch für die Gemeinde Gottes heute. Wenn die Gemeinde Gottes nicht erstmal auf Gottes Wort hört, Erkenntnis seines Willens, was will Gott eigentlich von der Gemeinde heute, bevor man sich in lauter Aktivitäten stürzt und macht dies und jenes, Weltverbesserung, Entwicklungshilfe und Politik und was wir alles machen müssen. Es gibt ja Fragen, die kann man nur gegensätzlich beantworten. Es gibt Fragen, die kann man nur gegensätzlich beantworten. Zum Beispiel, vielleicht kennen Sie diesen jüdischen Scherz. Es gibt ja so Rabbiner-Scherze, Witze, die haben aber einen tiefen Hintergrund. Darf man beim Beten arbeiten? Nein, das sei ferne, wenn ich bete, brauche ich da Ruhe. Darf man beim Arbeiten beten? Ach, jederzeit darfst du einen Stoßseufzer emporschicken. Darf ein Christ in die Politik gehen? Oh, bitte lieber nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Ist es gut, wenn unter den Politikern auch Christen sind? Oh ja, da können wir gar nicht genug davon haben. Sie sehen, manche Worte kann man nur gegensätzlich beantworten. Also vor dem Tätigsein, vor christlicher Aktivität, erstmal hören, was Gott will. Erst hören, dann tätig sein. Das hat die Martha noch nicht verstanden gehabt. Maria hat es verstanden. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch sagen, erst hören, dann beten. Ich habe irgendwo neulich den kühnen Satz gesagt, manche Leute beten zu viel. So ein Satz. Man kann doch gar nicht genug beten, oder? Ich möchte das aber so verstehen. Manche Leute beten zu viel im Verhältnis zu der Zeit, die sie sich nehmen, um auf Gottes Wort zu hören. Wenn einer sagt, ich bete viel ganze Nächte, dann lobe ich den nicht gleich. Sondern dann würde ich erst mal fragen, und wie viel Zeit nimmst du dir, Gottes Wort zu lesen und zu hören? Ja, auch nicht so viel. Das ist verkehrt. Ich kenne mich nicht so gut aus im Buch der Sprüche wie Wolfgang Jugel. Der ist mir da hundertfach überlegen, wenn nicht tausendfach. Aber ich kenne doch Sprüche 28, Vers 9. Wenn jemand sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, selbst sein Gebet ist ein Greuel. Gott will nicht, dass wir beten und keinen Wert drauf legen, erstmal zu hören, was will er denn für uns? Denn was er uns zu sagen hat, ist ein bisschen wichtiger, als was wir ihm zu sagen haben. Obwohl wir ihm jede Kleinigkeit sagen können, den verlorenen Knopf oder den verlorenen Groschen. Professor Ströter, dessen Schriften ich so viel verdanke, Wuppertal geboren, in Zürich verstorben, 1846 bis 1922, in Gnade und Herrlichkeit kommt er immer mal wieder zu Wort. Bruder Ströter hat einmal es so ausgedrückt, wie viel wird gebetet, geschrien, gerungen, wenig Erhörung geschieht. Warum? Weil wir meinen, Gott müsse zuerst auf uns hören. Und er besteht darauf, dass wir zuerst auf ihn hören, dann hört er uns. Oder kann man viel lernen. Also diese Geschwister haben wir dann auch in Lukas 11. Aber nun zunächst Lukas 4 und Johannes 4. Johannes 11. Aus Johannes 4 möchte ich lesen, Verse 13 und 14 zu dem Thema Jesus stillt den Durst nach Leben. Johannes 4, 13 und 14. Jesus antwortet und sprach zu ihr, zu dieser Samariterin am Jakobsbrunnen: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wasser des Lebens. Warum nehme ich eigentlich heute Johannes 4 plus Johannes 11? In Johannes 4 geht es um Verheißung und Erkenntnis. Und in Johannes 11 geht es um die sieghafte Tat. In Johannes 4 geht es um Verheißung. Wir haben ja gerade eine gehört. Und auch um Erkenntnis. In Johannes 4 wird der Herr Jesus der Frau und den Menschen in der Stadt Sichar immer größer. Immer größer wird der Herr. Das will ich gleich zeigen. Aber am Schluss von Johannes 4, da könnte ja jemand denken, ja, ist ja alles schön und gut, diese Erkenntnis des Herrn, aber kann er das auch wirklich konkret in die Tat umsetzen? Was nützt es, wenn ich Jesus halte für einen Propheten, für einen Retter? Kann er das auch konkret? Kann er den Tod überwinden? Kann er ewiges Leben geben? Und diese sieghafte Tat, ganz konkret und praktisch, sehen wir dann in Johannes 11. Das Johannesevangelium berichtet 7 Wunder Jesu. Es beginnt mit der Hochzeit zu Kana. Und von den 7 Wundern Jesu im Johannesevangelium ist Johannes 11 die Krönung, die Spitze, das Allergrößte, nämlich die Auferweckung eines Toten, des Lazarus, der schon im Grabe war mehrere Tage. Das ist dann die Krönung aller Wunder Jesu, und dann sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten, jetzt muss er sterben, und zwar sofort, nicht am Fest, nicht am 7-tägigen Azyma-Fest, am Fest der ungesäuerten Brote. Vorher noch muss er sterben, ganz schnell muss er jetzt weg, denn sonst laufen sie noch alle hinter ihm her. Und die Römer kommen und nehmen uns Land und Leute. Johannes 4. Da ist also vom Wasser die Rede, und Wasser hat in der Schrift eine vielfältige Bedeutung. Wasser der Trübsal. In der Gefangenschaft durfte ich ja einen lieben Bruder aus dem Sauerland kennenlernen, Helmut Jütt aus Neuenrade. Und der strahlte nur so, wenn er in der Gefangenschaft beim Amerikaner auf französischem Boden war es, Gefangenenlager der Amerikaner, wenn er seine Bibel vor sich hatte, und dann hat er da seine Unterstreichungen gemacht in seiner Bibel, und er freute sich und strahlte, ich freue mich wie ein König hinter Stacheldraht, das war was Besonderes. Und da wurde der Wolfgang Kernchen und ich, wir wurden zu diesem Mann geführt und lernten uns so kennen in der Gefangenschaft. Und dieser Bruder hat mich dann gegrüßt, er war früher entlassen als wir. Nachdem er schon entlassen war, schrieb er mir dann eines Tages, Hiob 11, Vers 16, du wirst der Mühsal gedenken wie vorübergeflossener Wasser. Ja, wenn man dann was Schweres hinter sich hat, dann hat man es schnell vergessen. Und es war ja eine gnädige Führung Gottes. Ich musste nicht in den Steinbruch oder Straßenbau. Ich durfte Büroarbeit machen in der Gefangenschaft und habe nebenher hebräische und griechische Vokabeln gepaukt, wenn mal gerade nicht so viel zu tun war, worauf ein Rechtsanwalt auf Wuppertal, der auch in Gefangenschaft war, der ging da noch den Gang entlang und schüttelte den Kopf über diesen komischen jungen Mann, der in der Gefangenschaft griechisch paukt. Das konnte er wirklich nicht begreifen. Also Helmut Jütt aus Neuenrade, Wolfgang Kernchen, das war eine schöne Zeit. Und ich habe gesagt als 18-Jähriger, ich bin froh, dass ich hier bin, weil ich da innerlich weitergeführt wurde. Wasser, ein Bild für Trübsal, Mühsal, Bedrängnis, auch in Jesaja 30, Vers 20. Wasser, ein Bild für die Nationen, das Völkermeer, Offenbarung 13, Vers 1 und 17, Vers 15. Wer weiß, wie bald aus dem Völkermeer dieses Tier emporsteigt. Hitler war ein Vorbild dafür, ein Antichristenvorläufer. Offenbarung 13, 1 und 17, Vers 15. Wasser ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, Johannes 7, 39. Und Wasser ist ein Bild fürs Wort, Wasserbad des Wortes, Reinigungsbad. Wir sind hier heute früh beisammen in einer Art Reinigungsbad. Ja, da staunen Sie, denn das Wasserbad des Wortes vermag uns zu reinigen. Epheser 5, 26. Was ist nun das Wasser hier in Johannes 4? Ich denke, es geht um Gottes Heil und Gottes Leben. Der Mensch hat Durst nach Leben. Aber was verstehen die Menschen heute unter Leben? Machen Sie mal eine Rundfrage unter Jugendlichen, ein Interview, was ist Leben? Abenteuer, Sex, Sünde, Geschwindigkeit. Für manche ist Geschwindigkeit das Leben, mit 160 auf dem Motorrad da irgendwo durchbrausen. Karriere machen, Geld, Macht, Rausch, irgendein Rausch. Aber der Mensch will zutiefst unvergängliches Leben. Und das bietet der Herr Jesus dieser Frau hier an und sie geht auch gleich darauf ein. Ja, das möchte ich schon haben, wenn du eine Möglichkeit siehst, dass ich nicht hier immer herkommen muss. Der Herr Jesus lenkt ja das Gespräch vom irdischen Wasser zu dem Wasser des Lebens, das Gott allein gibt. Der Mensch hat Durst nach Unvergänglichem. Alle Lust will Ewigkeit, sagt der Dichter. Und der Bruder Geier berichtet in seiner wertvollen Schrift, ich bin gewiss, davon, wie eine junge Studentin zu ihm in die Seelsorge kam. Und sie kamen so ins Gespräch und die Studentin sagte, ach wissen Sie, bei mir ist das so, wenn ich was Freudiges erlebe, dann denke ich, wozu freust du dich überhaupt? Hört ja doch wieder auf. Und da hat Karl Geier ihr gesagt, Fräulein, den ersten Schritt zu Jesus hin haben Sie schon getan. Sie haben bereits Buße getan. Buße bedeutet Umsinnung. Sie haben Ihren Sinn geändert. Sie haben bereits erkannt, dass alles Irdische letztlich unseren Durst nicht stillen kann. Nun tun Sie bitte, Fräulein, auch den zweiten Schritt und nehmen Sie den an, der Ihnen das wahre Leben geben kann. Bruder Karl Geier, ja, wenn ich hier an Ehringshausen vorbeikomme, auf der Autobahn von Gießen nach Siegen, dann komme ich auch an Ehringshausen vorbei. Ich denke immer an eine Brüderfreizeit oder Geschwisterfreizeit, die dort stattfand, also Anfang der 50er Jahre. Mit Karl Geier zusammen diente Ewald Rau und den Namen Johannes Rau werden Sie wahrscheinlich kennen. Der Vater davon, Ewald Rau, diente mit Bruder Geier in großer Freude und ich erinnere mich an einen Spaziergang mit Ewald Rau im Sommer 1947, als es so sehr heiß war. Am Abend gingen wir ein paar Schritte miteinander. Bruder Geier war es gegeben, tiefe biblische Wahrheiten in ganz einfachen Bildern darstellen zu können. Das kann nicht jeder. Wir verheddern uns manchmal in unseren Komplikationen und die Theologen in Deutschland sind berühmt-berüchtigt für ihre komplizierte Theologie. Bruder Geier konnte auch schwierige Fragen sehr einfach darstellen. Sündenfall, was ist das eigentlich? Ganz einfach, sagte Karl Geier, da ist eine Steckdose und ein Stecker drin. Du ziehst den Stecker raus, Folge, das elektrische Licht geht aus, die Lampe leuchtet nicht mehr. Der Heizkörper wird kalt und der Apparat brummt nicht mehr, alles ist aus, tot, kalt, Stillstand. Das geschah beim Sündenfall der Menschen, 1. Mose 3. Der Kontakt mit dem Urquell des Lebens war abgerissen und die Folge ist tot. Wir sind tot in Sünden und Übertretungen, Epheser 2, Vers 1. Auch wenn wir vielleicht äußerlich ganz lebendig auf diesem Planeten herumlaufen. Tod in Übertretungen und Sünden, kein Kontakt mit dem Urquell des Lebens. Was ist Wiedergeburt oder Neuzeugung? Ganz einfach, sagte Karl Geier, der Stecker wird wieder reingesteckt. Du gewinnst durch Buße, Bekehrung, Hingabe, Glauben, du gewinnst durch den Glauben Kontakt mit dem lebendigen Gott. Der Stecker ist wieder da, der Strom kann fließen, die Lebensverbindung mit Gott ist wiederhergestellt. Und so pflegte Karl Geier des Öfteren die Frage zu stellen, die ich auch stellen möchte, eine ganz wichtige Frage. Hast du Leben aus Gott? Pulsiert dieses Leben in dir? Das merkt man, ob jemand den Geist Gottes hat oder nicht. Hast du Leben aus Gott? Das ist eine viel wichtigere Frage, als ob wir diese oder jene Detailerkenntnis haben, was für eine Bedeutung hat dieses Haupt oder Horn in der Offenbarung und was ist die Reihenfolge endgeschichtlicher Ereignisse. Kann man ja drüber nachdenken. Es gibt viele Detailfragen, auch schwierige Bibelstellen, man kann darüber nachdenken, aber vergessen wir nicht das Wichtigste. Hast du Leben aus Gott und das muss dann gepflegt werden. Wie man ein kleines Kindlein pflegt und ihm die richtige Nahrung gibt, jeden Tag 4 Stunden Fernsehen und 1 Minute Zeit für Jesus, ist bestimmt nicht die richtige Nahrung für das neue Leben. Ich sage es etwas überspitzt, damit es deutlich wird. Also, es geht um Leben Gottes. Und nun Johannes 4. Man könnte über Johannes 4 die Überschrift setzen, wird dir Jesus immer größer? Da haben wir den Herrn Jesus erst einmal, und das gefällt mir so, ein müder Jude am Brunnenrand, die Frau, die kommt mittags um 12, um Wasser zu schöpfen, warum kommt sie dann um die heißeste Zeit? Die in sich ja, die waren frommer als unsere Zeitgenossen heute. Heute beklagt man einen allgemeinen Werteverfall. Der ist ganz schlimm, dieser Werteverfall. Ich sagte es gestern Abend schon, in den USA, die sind uns ja in puncto Gesetzlosigkeit meistens eine Nasenlänge voraus. In USA, da gibt es ja auch Tötungen durch Kinder und Jugendliche. Auch in Schulen gibt es Tötungen. Und ich las in der Zeitung in irgendeiner Schule in USA, da haben sich dann die Lehrkräfte gefragt, was machen wir denn? Was machen wir dann? Da kam einer auf die schlaue Idee, auf die gute Idee. Wie wär's denn, wenn wir ein Schild anbringen in der Schule mit den 10 Geboten? Ach ja, das wäre eine Idee, denn das kennen die Kinder gar nicht. Das haben die nie gehört. Und das schlägt ihnen das Gewissen nicht. Also in Sicha, da war das noch nicht so selbstverständlich wie heute, besonders in den Großstädten. Diese Frau, da machte man schon noch einen Bogen drum. Ehe ohne Trauschein, hat Dr. Paul Müller ein Schriftchen geschrieben. Ich verstehe es ja, dass manche so denken können. Ich habe schon Verständnis, denn jede zweite Ehe geht in den Großstädten kaputt und dann kommt Rechtsanwalt und dann kommen Zahlungen und dann kommt die und jene Ungerechtigkeit. Ach, das wollen wir uns nicht zumuten. Und doch letzten Endes, was Gott will, ist eine treue und verlässliche und dauernde Bindung. Das will Gott. Und diese Frau war dafür bekannt, denn wie vielen Liebhaber hat sie jetzt? Ich glaube 4, nein, sagt ein anderer 5. Nee, die hat den 6. Und deshalb war sie schon etwas geächtet in sich, ja, und deshalb ging sie lieber allein zum Brunnen, bevor die Leute mit Finger auf sie zeigen. Heute macht man das ja nicht mehr, nur ja, das ist eben so. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der die Gesetzlosigkeit zunimmt. Ist eine Sache schon deshalb richtig, weil man sagt, das machen doch alle? Oder das macht doch der Großteil unserer Gesellschaft, was ist denn dabei? Ist eine Mode, ist eine gewisse Ausdrucksform, ist eine gewisse Lebenshaltung schon deshalb richtig, weil es 60% der Zeitgenossen für richtig halten? Ist die Wahrheit bei der Masse? Nein, sagt die Schrift, die Wahrheit kommt von Gott. Und da wollen wir uns doch an Gottes Ordnungen halten. Der Mensch hat auch im eigenen Interesse das Bessere erwählt. Der sich an die Ordnungen Gottes hält, der hat auch im eigenen Interesse wirklich das Bessere erwählt. Statt mich zu ärgern über die vielen, vielen Zeitgenossen, die heute verkehrt laufen, da freue ich mich dann lieber über die, die in den Ordnungen Gottes laufen. Sonst kämen wir ja aus dem Ärger gar nicht mehr heraus. Freuen wir uns über die, die sagen, ich will dem Herrn gehorchen. Mir ist immer sehr wohl, wenn ich unter Menschen bin, die, wie Luther sagte, mit Ernst Christ sein wollen. Oberflächliche Christen haben wir genug. Ich freue mich im Kreise derer, die mit Ernst Christen sein wollen, die tiefer ins Wort hinein wollen. Müder Jude am Brunnenrand. Als ich noch im Berufsleben war und dann auch am Wochenende manche Reisen hatte, da war mir das doch oft eine Tröstung. Der Herr Jesus war auch mal ermüdet von der Reise. Johannes 4, Vers 6. Ermüdet von der Reise setzte er sich ohne weiteres an die Quelle nieder, um die 6. Stunde, das heißt mittags um 12. Ein müder Jude am Brunnenrand. Ja, Müdigkeit, das kann einen schon plagen, wenn man übers Wochenende gereist hat und soll am Montag wieder arbeiten. Das habe ich manchmal erlebt. Ich konnte mich immer montags frei machen, manchmal schon. Und wenn man dann die Müdigkeit durch die ganze Woche mitschleppt und dann wird man böse und dann wird man ungerecht und dann wird man gereizt, dann heißt es früh morgen in der Buchhandlung, Heinz Schumacher, ist das Buch schon gekommen, was die Frau bestellt hat? Ach, was geht mich denn die Frau an jetzt? Lasst mich doch auch mal in Ruhe und frag mich heute Mittag wieder. Ist auch nicht gerade die feine Art, gell? Aber ich habe mich getröstet, auch Bruder Heller ist sowas passiert. Bruder Heller erzählte mal, dass er war ja Lehrer in der Schule, dass er die angebrüllt hat am Montag früh. Und dann später hat er sich entschuldigt. Liebe Kinder, ich hatte jetzt keine Liebesvollmacht über euch. Liebe Kinder, bitte bedenkt, ich hatte am Wochenende mehrere Vorträge. Ich bin gereist und kam in der Nacht um 3 nach Hause, kurz geschlafen. Jetzt soll ich hier Lehrer sein. Entschuldigt bitte, ich hatte jetzt gerade keine Gewalt über mich. Ermüdet von der Reise. Und wenn man sehr müde ist, soll man sich ja auch nicht ans Steuer setzen und so weiter und so weiter. Nun wird aber Jesus immer größer. Wir lernen ihn kennen in Johannes 4 als einen zarten, weisen Seelsorger. einen zarten und weisen Seelsorger. Bei der Seelsorge ist Sanftmut und Zartheit angesagt. Neulich habe ich Konrad Straub, der früher beim Evangeliumsrundfunk war, in Langensteinbach gefragt, der saß gerade neben mir. Es gibt ja mehrere Methoden der Seelsorge, also die Holzhammer-Methode, lieber Konrad Straub, ist doch wohl nicht die richtige. Es kann ja mal einen Fall geben, wo es ausnahmsweise mal mit der Holzhammer-Methode geht, wo ich einen auf einen derben Klotz, einen derben Axt draufschlage und sage, jetzt wird's aber mal endlich Zeit, dass du den Schritt tust zum Herrn Jesus, nun zögere nicht länger, nun endlich mal los. Aber Konrad Straub sagte auch, Holzhammer in der Seelsorge nur in ganz, ganz wenig Ausnahmefällen. In der Seelsorge muss man zart mit den Leuten reden, was nicht heißt, dass man nicht über Sünde reden müsste. Gerade über Sünde muss geredet werden, aber in der rechten Weise. Wie vorsichtig und zart beginnt der Herr Jesus das Gespräch mit der Frau. Er beginnt mit einer Bitte, gib mir zu trinken. Dabei ist doch er derjenige, der etwas ihr zu geben hat. Sie wundert sich, dass er überhaupt eine Frau anredet und dazu noch eine Samariterin anredet. Die Juden und die Samariter verkehrten nicht miteinander. Oft ist es ja so bis in die heutige Zeit, dass religiöse Strömungen, auch christliche Verbände, Vereinigungen, Gemeinschaften, Gemeinden, gerade da, wo man sich ähnlich ist, geistesverwandt, da gibt es dann aber gewisse Streitpunkte und gerade die, die eigentlich befreundet sein müssten, geistlich eng beieinander, die kommen dann oft gar nie los von ihren Streitpunkten und die werden dann so hochstilisiert, dass man sich bald nicht mehr anschauen mag. Das ist schlimm. Und so die Juden und mit den Samaritern. Eine Mauer des Schweigens. Man redet besser gar nicht mit denen. Jesus durchbricht die Mauer des Schweigens in ganz vorsichtiger Weise. Ja, die Frau ist erstaunt, dass er sie anredet. Wie redest du mit mir? Wir haben doch normalerweise keinen Kontakt. Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Darunter versteht die Frau zunächst einmal fließendes Wasser. Das konnte aber höchstens in der Tiefe des Brunnens zu finden sein, nicht oben. Wie willst du da dran kommen? Du hast nicht einmal ein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Jetzt wird er Jesus schon größer. Müder Jude am Brunnenrand, größer als unser Vater Jakob. Und dann kommt das vorhin zitierte Wort in Vers 13 und 14, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Es gibt ja wohl auch Getränkehersteller, die in ihre Saftflaschen viel Zucker reintun, damit den Menschen noch mehr dürstet, damit er gleich zur zweiten Flasche greifen muss. Das steigert ja den Umsatz. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ja, das möchte die Frau gerne haben, dass ich nicht immer hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Ich weiß ja nicht, was sie sich vorgestellt hat. Ein Anschluss mit Wasserhahn, daran konnte sie wohl nicht denken. Aber sie hat den Herrn Jesus sicher nicht voll verstanden, was er im Grunde meinte. Ja, gebt mir dies Wasser. Nun hätte der Herr Jesus ja sagen können, gut, ich gebe dir das lebendige Wasser. Knie nieder, ich lege dir die Hand auf, ich spreche ein Gebet, ich gebe dir hiermit das ewige Leben. Punkt. Nein, so kann Jesus nicht handeln. Die Frage der Sünde darf nicht ausgeklammert werden. Wir haben es gestern Abend beim König David gesehen in seinem Bußpsalm 51. Die Frage der Sünde spielt eine große Rolle und ich sagte gestern Abend, wer als Verkündiger nie von Sünde spricht, so Leute gibt es heute, wer als Verkündiger nie von Sünde spricht, der sündigt, weil er nicht von Sünde spricht, der gleicht einem Arzt, der keine Diagnose stellt, sondern gleich mit der Therapie anfängt. Erst muss doch die Diagnose gestellt werden, sonst ist man ein Kurfuscher. Auch geistlicherweise, wenn man nicht von Sünde redet. Die Nöte müssen ans Licht gebracht werden, aber wie fein ist wieder die Art Jesu und wie zart. Er sagt nicht, über dich weiß ich genau Bescheid, was in deinem Leben alles schiefgelaufen ist, denn wie vielen Liebhaber hast du denn gerade wieder? Oder, ich habe mich erkundigt in der Auskunftei, ich war in sicher, was über dich da alles zutage kam. Dein Leben ist nicht in Ordnung, tu endlich Buße. Nein, nein, der Herr Jesus ist ganz zart, ohne jeden Vorwurf, sagt er ihr einfach. Er selber bringt sie dahin, dass sie auspackt. Er sagt zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Ich habe keinen Mann. Ja, sagt Jesus, du hast recht gesagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann, da hast du wahr geredet. Und wieder wird Jesus dieser Frau größer. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Du schaust ja das Verborgene. Es gibt nicht nur Zukunftsprophetie im prophetischen Wort, es gibt auch seelsorgerliche Prophetie, dass man hineinleuchtet in etwas Verborgenes im Menschenherzen. Prophetie, Weissagung, Gabe der Weissagung, auch Paulus spricht davon, kann sich auch mal so äußern, dass am Ende der Stunde einer zu dem Verkündiger sagt, warum haben Sie die ganze Stunde von mir geredet? Und der Verkündiger wusste es gar nicht, dass er gerade das angesprochen hat, was im Leben eines Menschen die Not war. Aber wenn das Thema kommt auf Sünde, dann weichen wir gern schnell wieder aus, nur schnell weg von diesem Thema. So macht's auch diese Frau. Themawechsel, aber schnell. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, Berg Gerizim. Ihr aber sagt, dass in Jerusalem der Ort ist, wo man anbeten müsse. Wenn du nun schon ein Prophet bist, Herr, dann wirst du ja in dieser Streitfrage, die zwischen uns und euch steht, ein entscheidendes Wort sprechen können. Was ist da nun deine Meinung? Schnell Themawechsel. Weg vom Persönlichen, Zuflucht nehmen zu einer Sachfrage, rein sachlich. Jesus gibt ihr zu verstehen, es ist nicht so wichtig, wo man anbetet, sondern wie, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, sagt die Frau, ich weiß, es kommt einmal der Messias, der Gesalbte, der Christus. Ich weiß, dass der Messias kommt. So viel wusste sie auch aus dem Alten Testament. Wenn der kommt, der wird uns ja alles verkündigen. Und dann kommt eines dieser gewaltigen Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin's, der mit dir redet. Ich bin. Dieser, den du erwartest, der steht im Moment vor dir, der redet gerade mit dir. Der Messias, der Heilskönig für Israel und die Völker, von dem alle Propheten gesprochen haben, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter. Der steht im Moment vor dir. Ich bin's. Während der Herr Jesus innerhalb von Israel meistens die Messias-Frage so unter einem Schleier gehalten hat, sagt es nicht weiter, sagt es nicht weiter, da hat er außerhalb der Grenzen Israels diese Rücksicht nicht gehabt, sondern da durfte man gewisse Dinge ruhig weitersagen. Außerhalb der Grenzen Israels, da durfte ein Geheilter ruhig nach Hause gehen, sag's überall weiter in deinem Dorf. Der Ausleger Pohl erklärt sich das so in der Auslegung des Markus-Evangeliums, Ergänzungsband Wuppertaler Studienbibel, Adolf Pohl, dass außerhalb Israels die Gefahr einer falschen Messias-Erwartung nicht bestanden habe wie in Israel. Also jedenfalls, ich bin's, der mit dir redet. Wir werden dann nachher in Johannes 11 noch auf ein so gewaltiges Ich-Bin-Wort stoßen. Sammeln Sie mal im Johannesevangelium die Ich-Bin-Worte Jesu. Ich gebe gern Hausaufgaben, also das eine war von Dora Rappert, einen Namen nenne ich euch, auswendig lernen oder wenigstens Vers 4 auswendig lernen. Und andere Hausaufgabe, suchen Sie mal im Johannesevangelium die Ich-Bin-Worte Jesu. Das ist etwas ganz Kostbares. Und noch größer wird Jesus, wenn wir weiterlesen in diesem Kapitel. Die Frau verliert ihre ganze Scheu. Mit der Frau geht eine gewaltige Veränderung vor. Sie, die Menschen scheute, weil sie ja wusste um ihren Lebenswandel. Jetzt hat ihr dieser Prophet alles gesagt, der Messias. Sie läuft in der Stadt sicher umher. Seht euch mal diesen Mann an, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist das etwa der verheißene Messias? Schaut euch den mal an. Und dann bleibt er noch 2 Tage dort, weil die Samariter ihn darum bitten, Vers 40. Und am Ende sagen sie etwas zu der Frau, Johannes 4, Vers 42. Wenn Sie das am Ausgang zu mir sagen, bin ich gar nicht beleidigt. Im Gegenteil, ich freue mich, dürfen Sie gern sagen. Wir glauben der Schrift nicht, weil du das alles da gesagt hast. Ich habe das selber in meiner Bibel gefunden und aufgrund der Schrift, da weiß und glaube ich das und das und das, dürfen Sie ruhig zu mir sagen, ich freue mich. Und so sagen die Leute zu der Frau, wir glauben nicht um deines Redens willen. Wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig ist, der Heiland der Welt. Heiland, griechisch Soter, Retter, kann man auch übersetzen, der Retter der Welt. Jesus ist der Retter der Welt, gerade im Johannesevangelium wie auch im ersten Johannesbrief, der ja vom gleichen Verfasser stammt, wie das Johannesevangelium. Da wird des Öfteren betont, Jesus rettet die Welt. Ein Kapitel vorher, Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, obwohl er das ja auch tut, aber das ist nicht der eigentliche, letzte Sinn der Sendung Jesu, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wir wissen, dass dieser ist der Retter der Welt. Da machen viele Fromme einen Fehler. Und sie sagen, Gott ist ein Retter der Welt, insofern als er sie retten will. Er bietet allen Menschen an, bekehrt euch, dann werdet ihr errettet. Gott bietet die Rettung an, insofern ist er der Retter der Welt. In Klammern, das passiert natürlich nie, dass die Welt gerettet wird, denn die Menschen wollen ja nicht und der Wille des Geschöpfes ist stärker als der Wille Gottes. So. Das gilt zeitweise und teilweise. Wir haben ein negatives Vetorecht. Wir können gegen Gott sagen, nein, ich will nicht. Und dann geschieht uns erstmal nach unserem Willen. Aber letztendlich vermag Gott durch die Gerichte hindurch die Geschöpfe schon dahin zu führen, dass sie aus eigener Einsicht einmal umkehren. Beispiele haben wir in der Schrift. Ich erwähne nur Nebukadnezar, verlorener Sohn, Kerkermeister, Saulus, Paulus, die wollten auf einmal ganz freiwillig, was sie vorher nicht wollten. Also können Sie sich vorstellen, dass unser verehrter Bundespräsident Johannes Rau, den ich von früher kenne, von den Freizeiten mit Karl Geier und von einer Jungbuchhändler-Freizeit in Mücke bei Gießen, Oberhessen, können Sie sich vorstellen, dass unser Bundespräsident jemand eine Medaille verleiht. Ich verleihe Ihnen diese Medaille, Bundesverdienstkreuz, denn als da ein Asylbewerberheim brannte und da waren noch 4 Leute in dem Haus, da standen sie vor dem Haus und da hatten sie in ihrem Herzen die Absicht, ich möchte diese Leute eigentlich retten. Und weil sie diese edle Absicht in ihrem Herzen hatten, verleihe ich ihnen das Bundesverdienstkreuz. Nein, das wird er. Bundespräsident niemals machen, es sei denn, er hätte sie wirklich gerettet, aber nicht wegen der Absicht. Aber wir Frommen, wir sind so schlau, dass wir sagen, wenn Gott ein Retter der Welt ist, dann will er das, nur passieren tut's nie. Meinen Sie, das sei logisch und richtig? Das kann nicht stimmen. Also Jesus wird immer größer, bis hin zum Retter der Welt. Johannes 4. Müder Jude am Brunnenrand, bist du größer als unser Vater Jakob? Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich bin's, der Messias. Retter der Welt. Verheißung und Erkenntnis haben wir hier. Aber nun fehlt noch etwas, würde ich sagen, wenn Jesus das nicht auch praktisch vollzieht. Und in Johannes 11, da sehen wir ihn nun in der Tat als den Todesüberwinder, der jemand aus dem Grab herausholt. Johannes 11, auch ein wunderbares Kapitel. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, wir haben da eigentlich 7 Überraschungen in diesem Text. Die erste Überraschung, Vers 11, ich kann natürlich den ganzen Text nicht lesen, Sie dürfen das gerne zu Hause machen, Nacharbeit, Johannes 4 und Johannes 11 ganz durchlesen. Jetzt muss ich aber bald aufhören mit meinen Hausaufgaben, sonst wird es zu viel. Also Sie dürfen das natürlich, ist nicht verboten, dass man Johannes 4 und Johannes 11 noch einmal ganz im Zusammenhang liest. Ich kann es hier nur stichwortartig machen. Erste Überraschung, der kranke Freund wird nicht besucht. Dem Herrn Jesus wird gesagt, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Wovon Philia, freundschaftlicher Liebe, die Rede ist, das sagen die Übersetzer dann gern zur Unterscheidung, lieb haben. den du lieb hast, der doch dein Freund ist, der ist krank. Man würde erwarten, dass der Herr Jesus sagt, oh ja, da gehe ich dann gleich mal hin, so schnell ich kann. Nein, er bleibt, er unternimmt nichts. Beim Herrn Jesus und seinen Führungen müssen wir immer auf Überraschungen gefasst sein. Der kranke Freund wird nicht besucht. Zweite Überraschung, der tote Freund wird besucht. Es kommt also dann kurz darauf die Nachricht in Johannes 11, Vers 14. Lazarus ist gestorben, sagt ihnen Jesus selbst. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Für Gott und den Herrn Jesus sind auch die Toten Persönlichkeiten. Lasst uns zu ihm gehen. So reden wir doch normalerweise nicht von einer sterblichen Hülle. Das ist doch nicht er, sondern das ist die sterbliche Hülle. Vor ein paar Jahren so sehr eindrücklich gewesen, als der liebe Bruder Kurt Reit verstorben war. Kurt Reit war einmal in der Hitlerzeit der Verleger der Brüder Geier und Heller. Er war ein hochbegabter Mann, er war auch Krankenhausdirektor in Wuppertal-Bethesda und dann kurze Zeit auf der Langensteinbacher Höhe und dann in der Schweiz. Dann kamen sie am Ende wieder nach Deutschland zurück, nach Wüstenrot, woher seine Frau stammte. Ich habe Kurt Reit dort besucht, ein sehr liebenswürdiger Bruder, und wir hatten feine geistliche Gespräche. Dann ist er gestorben und ich kam zur Beerdigung. Ja, willst du noch mal sehen? Ja, ich habe ihn mir noch mal angeschaut und da ist mir etwas eindrücklich geworden, was ich theoretisch längst wusste, theoretisch. Und trotzdem war ich schockiert. Der lag da und verzog keine Miene. Und ich habe gedacht, das ist doch nicht Kurt Reit, das kann doch wohl nicht wahr sein, der immer so liebenswürdig mir entgegenkam bis zum Auto auf dem Parkplatz und begrüßte mich freudig. Der verzieht keine Miene, das ist nicht Kurt Reit. Also die wahre Persönlichkeit, die war schon weg, die war beim Herrn. Lasst uns zu ihm gehen. Der Herr Jesus sieht auch in dem Verstorbenen eine Persönlichkeit und für ihn war er nur in einem Schlafzustand. Der Herr Jesus ist immer gut für Überraschungen. Der kranke Freund wird nicht besucht, der tote Freund wird besucht. Da könnte man manche Parallelen ziehen. Ich hatte mal in Hannover eine Bibelstunde und ich sollte mal wieder darüber predigen, über das Thema, müsste ich aber neu ausarbeiten. Menschen am toten Punkt, Menschen am toten Punkt. Wenn Menschen am toten Punkt sind, dann ist oft die Zeit da, wo Gott eingreifen kann. Wenn wir noch allzu sehr selber aktiv sind, da gelingt das nicht. Wenn du sagst, ach Herr, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, wie soll Heiligung in meinem Leben gelingen? Wie kann ich dir wirklich gefallen? Ach Herr, ich weiß nicht mehr weiter, ich verstehe dein Wort nicht, ich komme nicht innerlich weiter, ich bin am Ende. Gut, sagt Gott, gut, wenn du am Ende bist, dann bin ich gerade am Anfang und jetzt lass mich mal machen. Das sehen wir bei Abraham, das sehen wir bei Josef, Mose, Elia, Hiob, Jona, ganz Israel, Paulus. Menschen, die am Ende sind, an einem toten Punkt, und dann kann der Herr eingreifen. Dritte Überraschung, Jesus kommt nie zu spät. Die Menschen meinen, auch die Schwestern beide, Maria und Martha, rufen wie aus einem Munde, sagen sie etwa den gleichen Satz, wärst du doch hier gewesen, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Andere sagen, konnte der, der des blinden Augen auftat, nicht auch machen, dass dieser nicht stürbe? Aber jetzt natürlich, jetzt bist du zu spät, jetzt ist alles aus. Jetzt hat der Tod sein Wort gesprochen. Jetzt kann man nichts mehr machen. Ja, wirklich, wir können auch nichts machen. Wir können auch nichts machen. So töricht werden wir nicht sein, dass wir uns auf den Friedhof stellen und rufen, sowieso, komm heraus. So töricht werden wir nicht machen, das wäre schrecklicher Wahnsinn und Schwärmerei. Aber Bruder Karl Geier hat auch einmal gesagt, es wird eine unerhörte Wonne sein, wenn wir einmal als Glieder des Christus mit ihm zusammen die Toten rufen und sie kommen heraus. Ein Teil der Zukunftsaufgaben der Gemeinde. Aber nicht heute. Heute ist das nicht dran. Vierte Überraschung, also die dritte war, Jesus kommt nie zu spät. Viertens, die Hilfe kommt nicht am letzten Tage, sondern jetzt. Die Schwestern sind ja nicht ungläubig, die erwarten schon etwas. Nämlich, ich weiß, sagt Martha, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Es kommt mal ein letzter Tag, ein jüngster Tag, dann kommen die Toten wieder. Das war ihre Erwartung. Und jetzt kommt eine Überraschung. Die Hilfe kommt nicht am letzten Tag, die kommt heute. Und da haben wir das wunderbare Wort Johannes 11, Vers 25. Die Ich-Bin-Worte Jesu alle unterstreichen, sammeln und wenn möglich auswendig lernen. Und dann werden Sie ja auch dieses Wort auswendig lernen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Eines der gewaltigsten Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin. Jedes Mal, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin, dann ist dieses im Urtext betonte Ich bin ein Hinweis auf den Namen Jehova oder Yahweh. So hat sich Gott im Alten Testament geoffenbart, dem Mose am brennenden Dornbusch. In einem der letzten Hefte von Gnade und Herrlichkeit hatte ich nochmal den Artikel von Bruder Streuter hineingenommen, die Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch, was Bruder Streuter so fein ausgelegt hat, was der brennende Dornbusch bedeutet. Ich wollte es schon an die jüdische Synagoge in Stuttgart schicken und wollte den Leuten sagen, lest mal hier, ihr habt doch vor eurer Synagoge in Stuttgart so einen aus Metall geformten brennenden Dornbusch habt ihr da. Und was das bedeutet, könnt ihr bei Streuter mal nachlesen. Aber ich habe es besser gelassen, sonst ärgere ich die Leute noch, statt dass sie sich freuen, wenn da einer von den Heiden, Goyim, sie noch belehren will. Jedenfalls, ich bin der Ich Bin, 2. Mose 3, Gottes Offenbarung am brennenden Dornbusch. Ein Bild auf Israel, das immer da brennt im Feuer der Leiden, aber niemals verbrennt. Das stellt ja dieses Symbol dar. Und aus der Stimme dieses Israel, ein stacheliges Gewächs nach außen hin, da kann man sich auch wehtun, wenn man dran fasst. Aus diesem Volk kommt die Gottesoffenbarung zu uns. Die Stimme Gottes. Also, Jehova, Yahweh, dieser Titel Gottes, bedeutet ja der Seiende, der immer und überall da ist. Ich bin, der ich bin. Das hat also etwa den Sinn, ich bin die Auferstehung. Ich, der immer und überall da Seiende. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich, der immer und überall da Seiende. Ich bin der Weg zum Vater und die Gotteswirklichkeit, Wahrheit, Wirklichkeit und das wahre, unvergängliche, bleibende Leben. Der Theologieprofessor Edelbert Staufer hat mal vor Jahrzehnten geschrieben in einem Taschenbuch Jesus, Gestalt und Geschichte. Da hat er über die Bedeutung dieses Ich Bin oder Ich Bin es, hat er geschrieben. Auch als die Jünger mal im Boot saßen und der Wind, der Sturm brauste und war ihnen entgegen und sie gerieten in Todesgefahr, und dann sehen sie in all ihrer Angst auch noch ein Gespenst auf dem See Gethsemane. Da geht jemand und sinkt nicht unter und sie schreien vor Furcht. Ich bin, beruhigt sie Jesu, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Das ist nach Edelbert Staufer eine Theophanie-Formel. Theophanie heißt Gotteserscheinung. Und er hat gesagt, das bedeutet Folgendes, dieses Ich Bin. Wo ich bin, da ist Gott. Da lebt, da spricht, da ruft, da fragt, da handelt, da entscheidet, da liebt, da erwählt, da vergibt, da verwirft, da verstockt, da leidet, da stirbt Gott. Kühneres kann man nicht sagen, nicht ausdenken. So gewaltig ist diese Bedeutung, dieses Ich Bin. Und als ich in Arosa mal drüber gesprochen habe, da habe ich gesagt, wer fragt, gibt es eine Auferstehung, der fragt schon falsch. Nach Johannes 11, 25 sollten wir nicht fragen, gibt es, sondern wer ist die Auferstehung? Wer ist die Auferstehung? Der Herr Jesus in Person ist die Auferstehung. Wenn er in uns lebt, dann lebt Auferstehungsleben heute in uns. Und wenn er uns aus dem geistlichen Tode herausgeholt hat, dann vermag er uns auch aus dem Leiblichen einmal herauszuholen. Ja, Bruder Karl Geyer betonte, das Leibliche ist ja nicht so schwerwiegend wie das Geistliche. Das ist nur die Verpackung. Verpackung kriegst du in jedem Laden umsonst dazu. Das Entscheidende ist, dass wir heute schon geistlicherweise aus dem Tode in das Leben kommen. Hast du Leben Gottes? Das ist die entscheidende Frage. also nicht Fragen gibt es, gibt es, genauso wie die Pilatus-Frage lautet, was ist Wahrheit, gibt es Wahrheit, wo gibt es Wahrheit, in den Medien etwa, in der Politik oder wo? Wer ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Und das Wort Wahrheit im Neuen Testament bedeutet so viel wie Gottes Wirklichkeit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der Geist, der die Gotteswirklichkeit ins Leben hineinbringt. Das heißt nicht nur, dass der Heilige Geist keine Lügen redet, sondern dass er die Gotteswirklichkeit ins Leben bringt. Wer ist die Wahrheit, die Gotteswirklichkeit, der Herr Jesus? Wer ist die Auferstehung und das Leben? Er in Person. Fünfte Überraschung in Johannes 11, Jesus weint und ergrimmt. Vers 35, 36. Jesus weinte am Grab des Lazarus. Gleichzeitig aber, Vers 33, ist er im Geist erzürnt und erschüttert, kommt in eine starke innere Bewegung. Tränen der Seele und ein Ergrimmen des Geistes. Tränen der Seele, das war sein Freund. Und ein Ergrimmen des Geistes. Ich habe mich gefragt, warum ist der Herr Jesus hier im Geiste erzürnt, ergrimmt? Nun einmal, weil er gewissermaßen Auge in Auge dem letzten Feind, dem Tod, sich gegenüber sieht und er will ihm eine Beute entreißen. Aber noch aus einem anderen Grunde ist der Herr Jesus so erzürnt. Das allgemeine Geheule und Wehklagen um ihn herum. Ach ja, jetzt kommst du, jetzt kommst du. Wärst du da gewesen, wärst du da gewesen. Jetzt aber hat der letzte Feind, der Tod, sein Machtwort gesprochen. Da kann man nichts mehr machen. Und das erzürnt ihn im Innersten. Das muss ihn ja erzürnen, der die Auferstehung und das Leben ist. Der Unglaube dieser Leute macht ihm zu schaffen. In Matthäus 17, Vers 17, da hat es der Herr Jesus mal so herausgesagt, was er wohl öfter empfunden hat, nämlich wie schwer es ihm fiel, sich unter den ungläubigen Menschen, den Kleingläubigen, die an allem herumgezweifelt haben, wie schwer ihm das war, das zu ertragen. Unglauben ertragen, Misstrauen ertragen, dass wir ihm nicht glauben, dass er die Wahrheit spricht, das ist für ihn schwerer als irgendeine Sünde, in der ein Mensch sonst steckt. Unglaube zu ertragen. Da sagt er also Matthäus 17, Vers 17, sie kamen vom Berg der Verklärung herunter, da war ein Vater mit seinem Sohn, er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser, ich brachte ihn zu deinen Jüngern, sie konnten ihn nicht heilen. O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Da platzt es geradezu aus ihm heraus, das fällt mir schwer, euch zu ertragen. Nicht so sehr die Sünde eines Einzelnen, nicht einmal die Sünde der Ehebrecherin, aber das den Unglauben der Leute, das war für ihn das Allerschwerste. Und er sagt ja auch im Johannesevangelium, das ist zutiefst die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, Johannes 16, er ist ergrimmt. Und dann die sechste Überraschung, Dank im Voraus. Er preist und dankt dem Vater im Voraus, dass er dieses größte Wunder, von dem die Evangelien berichten, tun darf. Er sagt es um der Leute willen. Er selber ist ganz gewiss, der Herr Jesus tritt nicht ans Grab des Lazarus. Wollen wir es mal probieren? Wenn es Glück, dann hat er Glück gehabt. So nicht, sondern er weiß, dass ihn der Vater wie immer auch jetzt absolut erhört. Siebte Überraschung, Sieg über den letzten Feind, den Tod. Sieg über den letzten Feind, den Tod. Lazarus kommt heraus. Lazarus, komm heraus, und er kommt heraus. Das kann nur Jesus. Nun, das war noch keine Auferstehung in Geistleiblichkeit. Der Lazarus musste später wieder sterben. Sie haben dann ja auch ein gemeinsames Essen, davon berichtet Johannes 12. Stellen Sie sich so etwas vor, einer war tot, war schon beerdigt, kommt wieder raus, und dann ist eine Tischgesellschaft. Wer aber nun meint, da würden jetzt schöne, rührselige Geschichten erzählt in Johannes 12, der irrt sich. Dazu ist die Bibel viel zu nüchtern. Darauf legt unser Gott keinen Wert, dass etwa in Johannes 12 geschildert wird, ein Gespräch bei dem gemeinsamen Essen. Na Lazarus, wie war's denn drüben? Waren da goldene Gassen oder Palmen oder hast du Schmerzen gehabt oder hast du ein Feuer erlebt und was für Figuren sind dir begegnet? Kein Wort. Die Bibel ist da ganz nüchtern. Und wir sollen nicht so lange stehen bleiben und uns Gedanken machen, wie wir das manchmal tun, über Themen, über die die Bibel wenig oder gar nichts sagt. Von Pfarrer Böhmerle habe ich den Satz gelesen, lassen die Schrift lässt's, lassen wir es auch. Die Schrift lässt's, lassen wir es auch. Ich denke, das ist ein gesundes Urteil, denn manchmal habe ich schon erlebt, dass Brüder oder Schwestern so arg auf einem Punkt, das muss ich jetzt wissen, die Bibel schweigt, lassen wir es. Der Herr kann es uns zeigen, wenn die Stunde da ist. Aber nicht mit dem Kopf unbedingt etwas erbohren wollen, so geht das nicht im Geistlichen. Sieg über den letzten Feind, das war natürlich nur ein Zeichen, das Jesus tat. Er kann noch mehr und nach seiner eigenen Auferstehung, da konnte dann auch noch weiteres geschehen. Von da an gibt es Auferstehung in Geistleiblichkeit, Auferstehung zu bleibendem Leben, Auferstehung in Geistleiblichkeit. Ich komme langsam zum Schluss, ich lese noch 2. Timotheus 1, Vers 10, 2. Timotheus 1, Vers 10, wo geschrieben steht, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich bestellt worden bin. Ich habe immer große Freude an Offenbarung 1, Vers 17. Ich habe es wohl auch hier schon gesagt. Durch die Auferstehung Jesu hat sich Entscheidendes im Totenreich geändert. Nicht eine dunkle Macht verfügt über die Toten, nicht wie in Psalm 49 es noch heißt, der Tod weidet sie. Nein, der Tod weidet sie nicht mehr. Der Herr Jesus ist der alleinige Machthaber über alles, was im Totenreich geschieht, über alle verschiedenen Abteilungen. Der Bruder Heller hat, glaube ich, mal 11 Abteilungen gezählt, die es im Totenreich geben mag. Vielleicht sind es auch nicht 11, vielleicht sind es weniger, sodass manche Bedeutungen gleichlaufend sind, auf dasselbe hinlaufen. Jedenfalls sagt der Herr Jesus das majestätische Wort, wieder ein Ich-Bin-Wort, Offenbarung 1,17. Er legte seine Rechte auf mich, sagt Johannes. Und sprach, fürchte dich nicht, ich bin, ich als der immer und überall Daseinende, als die Personifizierung Jahwes, des ewig Seienden, denn der Vater ist Jahwe, aber auch der Sohn. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, lebendig bin ich in alle Äonen hinein und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches des Hades. Der Herr Jesus hat die Schlüssel, dann hat er gleich schon welchen aufgeschlossen, Matthäus 27, 51 bis 53, viele Leiber der Entschlafenen wurden erweckt und kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung. Er war der Erstling, er kam als Erster, dann aber wurden auch viele Leiber erweckt. Wir können uns den guten Satz merken, Böhmerle, Karl Merz und andere haben das auch vertreten. Die Begriffe schlafen und erweckt werden gehen nicht auf den Geist oder die Seele, sondern auf den Leib. Die Leiber wurden erweckt. Da steht nicht, die Seelen wurden aus dem Schlaf gerissen, der Geist wurde aus dem Schlaf gerissen, die Leiber wurden erweckt. Und dann geht es weiter und dann geht es weiter und wir warten, dass es weitergeht. Und wenn ich schon mal an einem Friedhof vorbeikomme, etwa in Bad Liebenzell, da liegen so viele Diakonissen, über 100 begraben und jeder hat einen extra Bibelspruch auf den gleichen Steinen stehen die, da gehe ich manchmal umher. Langsam wird man doch älter und geht mal über den Friedhof, aber nicht da, wo ich wohne, aber in Bad Liebenzell und in der Heimat, wo meine Eltern liegen. Also, da macht man sich Gedanken, was wird das hier in Liebenzell mal ein Rauschen werden bei der Auferstehung der Toten in Christo, wenn all die Diakonissen da mal rauskommen und ein mir befreundeter Prediger liegt dort auch, der mich früher nach Nürnberg eingeladen hat, Johannes Kretschmer. Ich schließe, indem ich noch hinweise auf Offenbarung 22. Da rauscht es gewaltig. Da ist wiederum die Rede vom Wasser des Lebens. Nun aber global, nun aber weltweit. Und es ist kein anderes Wasser als dasselbe Leben, Gottesheil, was er im Kleinen zeichenhaft damals der Frau am Jakobsbrunnen angeboten und sie dann auch genommen hat. Offenbarung 22, das geht in die weite Ferne zu künftiger Zeitalter. und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen, Therapie derer, die dann noch nicht geheilt sind. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein und Nacht wird nicht mehr sein. Bruder Heller sagte einmal, schrieb einmal, die Herrlichkeit der Neuschöpfung ist so groß, dass man es in unsere Worte gar nicht fassen kann. Deshalb sagt der Seher auf Patmos, was nicht mehr sein wird. Geschrei, Lärm, vorbeiziehender Lastwagen. Geschrei, Lärm, Schmerz, Tod, Nacht. Wird alles nicht mehr sein. Wie das ist, wenn das alles nicht mehr ist, kann man gar nicht ausdrücken. So herrlich wird es sein. Das Wasser des Lebens wird weltweit strömen. Kein anderes Wasser, als was der Herr Jesus schon jener Frau empfohlen hat, als er sagte, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser des Lebens, des Heiles im Glauben nimmt, was ich ihm gebe, der wird selber zu einer Quelle, auch für andere Menschen. Das schenke uns der Herr. Amen.